Liebe Gemeinde, 40 Jahre Adventhaus Barmbek und es steht immer noch. Und ich hoffe, dass solange diese Gemeinde besteht, sie auch in diesem Haus ihre Gottesdienste feiern kann, dass es dieses Haus euch so lange erhalten bleiben möge, wie sich hier Menschen versammeln, um Gott zu dienen. Aber das Haus ist ja nur eine Hülle für das Leben, das ihr hier gestaltet, das ihr hier lebt. Und dann stehen diese 40 Jahre für euer Unterwegssein, für eure Wanderschaft. 40 Jahre Wanderschaft, das erinnert mich an eine andere berühmte Wanderschaft des Volkes Israel durch die Wüste. Und diese Wanderschaft ist eine Urgeschichte, denn sie steht für unser aller Wandern durch diese Welt, über diese Welt. Und genau darüber möchte ich heute sprechen, über diese Wanderung, in der wir uns alle bewegen. Bei dieser Wanderschaft durchs Leben gilt ganz grundsätzlich, dass man es nur nach vorne leben kann, nie rückwärts. Und auch wenn man dabei manchmal im Kreis geht, so wie das Volk Israel damals oder wir selbst, vom ersten Augenblick des Lebens an bewegen wir uns auf das Ziel zu, ohne jeden Zwischenstopp, kein Verweilen an keinem einzigen Punkt. Das ist die waagerechte Achse bei dieser Wanderschaft. Aber es gibt auch eine senkrechte, eine vertikale Achse. Sie steht für unser Fragen nach dem Sinn, nach der Bedeutung von allem. Sie steht für unser Fragen nach dem, was über uns hinausgeht. Schon im Schöpfungsbericht werden diese beiden Achsen, die waagerechte und die senkrechte, beschrieben. Der Mensch ist geschaffen aus Acker und Atem, Atem Gottes. Er ist Erdling und Kind Gottes zugleich. Als Erdling gehen wir unumkehrbar über diese Welt. Als Kind Gottes sind wir in jedem Augenblick verbunden mit diesem Atem, der noch immer in uns weht. Wenn wir die Senkrechte im Blick behalten, verstehen wir und deuten wir unser Leben, unser horizontales Leben in einem größeren Zusammenhang, geben ihm Sinn und Tiefe. Die vertikale, die senkrechte, ist das Geheimnis eines geistlichen Lebens. Ich möchte das alles, das war bisher Theorie, aber jetzt wird es praktisch. Und ich möchte das alles verdeutlichen an drei Symbolen, drei Symbolen der Wanderschaft des Volkes Israels damals. Sie sind Zeichen und Mahnmale der Senkrechten. Das erste Symbol ist das Zelt. Keine festen Häuser. Keine Festungen zum Schutz. Kein Dom, kein Adventhaus zur Verehrung Gottes. Ein Zelt. Ein Zelt, das heute aufgebaut und morgen abgebrochen wird. Es ist das Zeichen für unser ständiges Unterwegssein, für den immer neuen Aufbruch. Es könnte uns lehren, dass wir immer und überall nur Gäste sind. Und dass deshalb vieles von dem, was wir mitschleppen, unsere Reise nur beschwerlicher macht. Unversöhnte Beziehungen, alter Schmerz, veraltete Sitten und Gebräuche, die nicht mehr zu uns passen. Stattdessen könnte man an jedem Abend die Ereignisse, die Dinge, den Tag selbst, die Menschen, die uns begegnet sind, loslassen und an Gott zurückgeben. Das wäre eine geistliche Übung. Aber das Zelt bedeutet noch mehr. Wenn es zeichenhaft steht für unsere Wanderschaft durch diese Welt, dann sind unveränderbare Standpunkte nicht möglich. Dann ist auch ein zementiertes Glaubensbekenntnis fragwürdig. Dann gehören der Wandel und die Bewegung zum Glauben dazu. Dann ist es ganz normal, wenn Erkenntnisse und Einsichten sich wandeln. Es müsste uns nicht ängstigen, denn alles, was lebt, verändert sich. Aber Veränderung steht dem Bedürfnis nach Dauer entgegen. Und bei vielen Menschen und Gemeinden ist das die Grundstrebung, die Dauer. Alles soll so bleiben, wie es ist. Sie haben ein großes Beharrungsvermögen, solche Menschen und Gemeinden. Wo sie sich einmal hingestellt haben, da bleiben sie. Sie halten aus, sie halten durch, in der Ehe und im Verein. Wenn sie mal einen Entschluss gefasst haben, dann stehen sie dazu. Das macht sie so berechenbar, so zuverlässig. Aber bleiben ist für sie die Vermeidung von Angst. Neue Erkenntnisse, neue Entscheidungen, neue Menschen, neue Formen, all das macht unsicher. Ängstigt. Sie lieben und brauchen ihren gewohnten Ablauf, ihre gewohnte Umgebung. In einem krankhaft gesteigerten Maß darf sich für solche Menschen nichts mehr ändern. Die Tapeten nicht, die Möbel nicht, die Essenszeiten nicht, die Lieder im Gottesdienst nicht. Wir spüren, wie das lähmt, wie jedes Leben, jede Bewegung aufhört, erstarrt. Aber es gibt ja zum Glück auch noch die anderen. Bei denen ist die Veränderung das Lebensprogramm. Sie brauchen das Gefühl, immer alle Möglichkeiten offen zu haben, mögen sich nicht festlegen, mögen keine endgültigen Entscheidungen. Ihre Sicherheit besteht gerade im Wandel. Besteht das darin, dass sie im Notfall fliehen können, wechseln können? Den Partner, die Arbeitsstelle, die Gemeinde. Und im extremen Fall halten sie es nirgendwo lange aus, suchen ständig nach etwas Neuem. Das macht sie so bunt, so schillernd. Da ist es spannend. Aber es macht sie auch unberechenbar und unzuverlässig. Das Interessante ist nun für unseren Zusammenhang, dass beide Lebensweisen ja letztlich nur ihre Sicherheit suchen. Die einen suchen sie im Bleiben, die anderen im Gehen. Die Frage kann deshalb nicht sein, welche Strebung wohl die richtigere ist. Bleiben oder gehen, sondern für beide und für alle gilt, das Schritttempo Gottes aufzunehmen bei dieser Wanderung. Dann, wenn ich das könnte, wenn ich wüsste, wann ich das Zelt einpacken soll und wieder aufbauen soll, wenn ich das wüsste, wenn wir als Gemeinde das könnten, die Geschwindigkeit Gottes aufzunehmen, dann wäre ich nicht nur mit Gott im Einklang, sondern dann wäre ich auch mit mir selbst im Einklang. Denn dann hätte mein Herz seinen Rhythmus aufgenommen. Was er will, würde auch ich wollen. Was er mir zumutet, dazu würde auch ich ja sagen können. Weil ich ihm treu bliebe, könnte ich auch mir treu bleiben. Nicht meinen Marotten und meinem Eigensinn, aber meiner Bestimmung. Mein ganzes Leben wäre dann ein einziges Gebet. Dann wüsste ich, wann ich das Zelt aufbauen und wieder abbauen soll. Aber kann man das so genau wissen? Kann man sich dabei nicht täuschen? Doch, auch in unseren heiligsten Gefühlen können wir irren. Und es gibt genügend Menschen, die von einer Täuschung in die andere fallen und jedes Mal gedacht haben, das ist es. Und doch gilt zugleich, dass es auch in unserem Leben Erfahrungen gibt, die von einer unzweifelhaften Gewissheit begleitet sind, wo wir einer untrüglichen Intuition in uns gefolgt sind und immer zu jedem Schritt wussten, das ist richtig. Um diese Stimme zu erkennen und von anderen unterscheiden zu können, bedarf es eines zweiten Symbols. Und das ist die Wüste selbst. Sie steht für die Stille. Ich habe hier Sand mitgebracht in diesem Glas. Es soll die Wüste symbolisieren. Kein Baum, kein Haus, kein Auto, kein Radio, nur Stille. Jemand hat mal gesagt, die Stille ist die Sprache Gottes, alles andere sind nur schlechte Übersetzungen. Also auch das, was ich jetzt hier mache, ist nur eine schlechte Übersetzung, denn Reden über die Stille ersetzt keine Stille. Und dabei ist der äußere Lärm nicht einmal das größte Problem. Viel schlimmer ist der innere Lärm, der Gedankenlärm, der so etwas geworden ist wie eine Innenweltverschmutzung. Unsere Gedanken können die Stille nicht verstehen, wollen sie auch nicht verstehen. Die Stille ist ihnen langweilig, störend. Und deshalb sprechen sie ständig in die Stille hinein. Sie bekämpfen sie. Ihr alle kennt das beim Beten. Unsere Gedanken kommentieren, was wir sehen. Sie bewerten. Sie laufen voraus oder bleiben zurück. Sie machen sich Sorgen oder Hoffnungen. Aber sie sprechen. Unablässig. Und wir halten das für normal, weil wir gar nicht wissen, wie es anders gehen könnte. Dabei bin ich es gar nicht mehr, der denkt, sondern es denkt in mir. Ich gebrauche meinen Verstand gar nicht mehr, sondern er gebraucht mich. Ich kann nicht mehr Stopp sagen. Ich kann nicht mehr aufhören zu denken, zu benennen, zu definieren, einzuordnen. Einfach nur still sein? Wie geht das? Es gibt gute Bücher dazu. Man kann es üben. Aber im Christentum geht es noch um einen anderen Aspekt. Es geht nicht nur darum, still zu sein, sondern zu hören. Sich leer machen ist das eine. Hören das andere. Mit gespannter Aufmerksamkeit ausgerichtet sein auf den, der in mir ist. Der, der in euch ist, ist größer als alles, sagt Johannes einmal. Wenn aber Gott in uns ist, wenn das stimmt, dann müssen wir beim Beten keine riesige Distanz zu einem fernen Gott mehr überwinden, sondern dann findet die Begegnung mit ihm auf engstem Raum statt, nämlich hier in mir. Allein diese Vorstellung könnte etwas in unserem Glaubensleben entscheidend verändern, nämlich das Gefühl des Getrenntseins von Gott, das Gefühl der Distanz, der Verlassenheit. Gott ist da, in meinem Herzen. Sein Atem weht noch immer in mir. Er wohnt in uns, wir in ihm. Näher kann man sich nicht kommen. In der Bibel jedenfalls spielt die Stille und das Hören eine entscheidende Rolle. Jesus geht oft vor Tagesanbruch in die Stille, um zu beten und zu hören. Und von seinen Nachfolgern erwartet er, dass sie das Hören zu ihrem Lebensstil machen. Meine Schafe hören meine Stimme. Und wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Ich komme zum letzten Symbol. Es ist das Brot, das Gott vom Himmel fallen ließ, das Manna. Ich hoffe, das war damals nicht so groß, sonst hätte man davon erschlagen werden können. Es steht für Nahrung, die Gott uns gibt, ja. Aber es steht noch viel mehr dafür, dass man Gottes Erfahrungen nicht konservieren kann. Denn das Brot damals ließ sich nicht aufbewahren bis auf den nächsten Tag. Es ließ sich nicht horten. Ich lese das nochmal vor, 2. Mose 20. Mose sagte ihnen, niemand soll etwas davon bis zum Morgen aufheben. Einige hörten nicht auf ihn und legten etwas für den anderen Tag zurück, aber am Morgen war es voller Maden und stank. Wisst ihr, warum dieses Brot nicht stinkt, obwohl ich es gestern gekauft habe? Weil heute Sabbat ist, denn was man am Freitag aufhob bis zum Sabbat, stank nicht. Gut, das war nur ein kleiner Exkurs. Ihr Lieben, Gott wird niemals in der Vergangenheit erfahren. Und Gott wird niemals in der Zukunft erfahren. Immer nur heute. Und wenn wir uns an schöne Erfahrungen, an wunderbare Erfahrungen, an 40 Jahre Adventhaus erinnern, tun wir das heute. Jetzt. Jetzt ist der Tag des Heils, sagt Paulus einmal. Und heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. So gesehen ist das Jetzt kein Zeitausschnitt aus einer endlosen Ewigkeit, sondern es ist eine andere Dimension. Es ist die Dimension der Gegenwart Gottes. Und die einzige Haltung, die diesem Jetzt angemessen ist, ist totale Gegenwärtigkeit. Totales Hiersein, Jetztsein, weil es keine andere Zeit gibt, in der dir Gott begegnen wird, als immer nur in einem Jetzt. Wenn wir das könnten und täten, wenn wir diese Symbole verinnerlichen würden, die Gott damals diesen Menschen ja schon sozusagen mitgegeben hat, dann wäre unser Wandern in dieser Welt ein ständiges Wachsen und Reifen, ein Heilwerden, ein Schönerwerden. Es würde sich der Duft eines glücklichen Lebens verströmen. Und es würden Menschen davon angezogen werden. Und dann wären wir schon jetzt angekommen im gelobten Land. Amen.